Herzlich willkommen zum Story Power Podcast. Es ist wieder eine neue Episode dran. Wir reden heute über das Thema Digitalisierung. Und ich freue mich, ich habe hier einen Gesprächspartner, den Patrick Stähler. Den begrüße ich gleich mal. Hallo Patrick.
Hallo Ludwig.
Ja, wir haben schon mehrere Interviews geführt zum Thema, einerseits zum Thema Gründen, Geschäftsmodelle. Heute geht es ums Thema Digitalisierung. Allerdings möchte ich noch vorher unbedingt was weitergeben. Ich bin nämlich begeistert von seinem Buch, Das richtige Gründen. Schauen Sie mal daher, das richtige, es ist einfach ein Design. Das ist auch so schön. Es ist einfach was für die Seele. Ja. Es ist einfach wunderbar anzuschauen, dass da auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Inhalte, ja, also wirklich knackig, mit Humor geschrieben. Wirklich viel Arbeit ist da reingesteckt worden. Und für mich gehört es zum Standardwerk. Also jeder, der was gründet oder ein neues Geschäftsmodell entwickelt, ja, soll dieses Buch kaufen, dringend. Ja. Also Patrick, vielen, vielen Dank für dieses Werk, das du dir hier im deutschsprachigen Raum da erarbeitet hast, mit zwei weiteren Kollegen, oder?
Genau.
Sehr schön.
Ja. Ich finde schön, dass du das Buch erwähnst und gleichzeitig von Digitalisierung redest. Das wäre ja die Frage, warum habe ich ein Buch geschrieben?
Leg los, warum hast du das Buch geschrieben?
Ich glaube, ganz entscheidend ist, wenn man ein Geschäftsmodell baut oder auch ein Produkt baut, muss man sich überlegen, was ist das richtige Medium, auf dem man es machen muss oder möchte. Mhm. Man hat ganz grandiose Eigenschaften und digital hat eben ganz andere Eigenschaften. Das heißt, wir haben etwas hier in dem Fall gemacht, das nur auf Papier möglich war. Nämlich Papier ist linear, es zwingt einen zum linear hintereinander lesen. Man kann nicht einfach so weghüpfen, sondern man wird gezwungen, in Anführungszeichen, sich mit einer Idee lange auseinanderzusetzen. Und die große Frage war, wie konnten wir das denn, oder wie können wir das umsetzen denn digital? Dann haben Leute gesagt, ja, dann mach doch einfach ein E-Book daraus. Nicht. In einem E-Book kann man nicht arbeiten. Ein E-Book ist ein Lesebuch. Und deswegen haben wir ein ganz neues Konzept gemacht, nämlich in Deutschland gibt es die Gründerplattform und gründerplattform.de vom Bundesministerium für Wirtschaft und von der KfW. Dort haben wir alle Eigenschaften, die man digital hat, nämlich Interaktion, Inspiration durch Videos, durch Geschichten. Das liegt mir natürlich sehr, Ludwig. Wir haben nämlich Gründer erzählen lassen, was sie motiviert hat und haben dort eigentlich nur die Inhalte und die Fragen übernommen, aber alles andere eben komplett dieser digitalen Medium angepasst. Und so können wir zum Beispiel Leuten erlauben, dass sie ihre Geschäftsmodelle dort online erarbeiten und mit Partnern im Hintergrund interaktiv austauschen. Und das macht es natürlich sehr viel spannender, als einfach ein Buch in E-Book wieder einzustellen, weil das ist...
Nein, das ist langweilig. Das ist ja ganz spannend. Gib mir nochmal die Adresse an.
Gründerplattform.de.
Gründerplattform.de, ja. Ja, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Digitalisierung, also schon seit vor langer, langer Zeit war das, während deiner Zeit des Hochschul, während der Zeit der Hochschule. Sag mal kurz, woher du da kommst, warum gerade Digitalisierung auch ein wichtiges Thema für dich ist.
Meine erste Webseite hatte ich 95.
Okay.
Meine erste Beziehung, die über E-Mail funktioniert hat, 93, 94. Das heißt, man hat die Medien verwendet, aber nicht verstanden, was es eigentlich wirklich fundamental auslöst. Und ich war ein junger Investmentbanker nach der Uni in St. Gallen. Und wir haben die ersten Börsengänge von Softwareunternehmen begleitet. Und das global. Und dort habe ich gesehen, dass irgendwas passiert, 96 um die Zeit. Und bin nach St. Gallen an Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement zurück und habe erforscht, was ist neu an digitalen Medien und wie wirkt sich das auf Unternehmen aus. Und da ist nachher daraus meine Dissertation entstanden, Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie. Der Begriff Business Model Innovation und all das kommt aus dieser Zeit oder Business Model. Ja.
Sag mal, Digitalisierung, was heißt das? Also, wenn ich an meine Vergangenheit denke, ich bin Softwareentwickler, schon seit 85 mit der digitalen Welt vertraut. Aber Digitalisieren heute ist doch was anderes. Ja? Was heißt für dich Digitalisierung?
Ich glaube, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wir kennen ja digitale Systeme spätestens seit den Großrechnern aus den 60er Jahren. Mhm. Was wir aber damals gemacht haben, war einfach menschliche Prozesse haben wir digital abgebildet, damit der ihr entlastet wurden, zum Beispiel von Kontoauszügen berechnen und solche Themen. Aber die Geschäftsmodelle von damals, nämlich eine Bank, wurde einfach mit digitalen Mitteln einfach besser, schneller abgebildet, aber nicht neu gedacht.
Okay, ja.
Man hat elektronische Daten verarbeitet, EDV, aber man hat nicht sich überlegt, was sind komplett neue Eigenschaften, die digitale Medien eben haben können, was eben weitergeht als nur ein Träger- und Verrechnungsmedium.
Okay, ja. Jetzt gibt es noch ein paar weitere Begriffe, zum Beispiel, was noch zur Digitalisierung gehört, gehört auch zum Beispiel das mit Blockchain dazu. Ist das auch so ein Thema? Da war da kürzlich ein Vortrag.
Blockchain ist eine hochspannende Technologie, aber die wenigsten von uns würden doppelte Buchhaltung als spannend betrachten. Aber ja. Blockchain ist nichts anderes als eine fälschungssichere doppelte Buchhaltung, die verteilt ist.
Das ist völlig super einfach erklärt, ja. Doppelte Buchhaltung, die verteilt ist, ja, auf Vertrauen aufbasiert, ja.
Das Spannende ist eben, die Leute vertauschen Technologie dann häufig mit der Anwendung. Blockchain hat hochspannende Eigenschaften. Ja. Aber die Frage ist, was mache ich für Geschäftsmodelle, die vorher nicht möglich waren? Für mich ist eigentlich noch ein viel, viel oder wichtigerer Bereich als Blockchain, ist sich zu überlegen, dass, also früher hatten wir Papier, das haben wir digitalisiert, aber heute können, oder wir haben, nehmen wir das Beispiel von der Fotografie. Früher haben wir fotografiert, dann haben wir den Film durch einen digitalen Chip ersetzt, aber haben das Bild eigentlich immer noch so behandelt, als ob es ein Analogfoto wäre. Mhm. Aber wir haben einfach die Art geändert, wie wir es aufnehmen. Was aber jetzt passiert, und das ist eigentlich das Fundamentale an der Digitalisierung, die Kamera ist nicht mehr eine Kamera, sondern sie ist ein Computer, der versteht, oder der versteht, was auf diesem Foto ist. Auf Englisch, Camera used to take pictures, now it's a computer that can see. Das ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied. Digitale Hörgeräte früher haben digitale Technologie verwendet, um einen Ton zu verstärken. Mhm. Heute kann ich mit Spracherkennung hören, was der andere sagt und zum Beispiel in eine andere Sprache übersetzen. Das heißt, das Hörgerät ist nicht mehr ein passives Ding, was man ins Ohr bringt, was nur verstärkt, sondern es kann verstehen, was der andere sagt. Und das ist der fundamentale Wandel. Wir haben leider noch keine Begriffe dafür verwendet. Wir haben, also im Englischen nennt man sie Agenten. Das heißt, wir reden leider im Deutschen immer noch von Dingen. Aber was sind Dinge, die nicht nur intelligent sind oder eine gewisse Intelligenz haben oder eine gewisse Klugheit haben, sondern auch noch handeln können? Das sind keine Dinge mehr.
Kann man dann noch von Assistenten reden?
Das ist jetzt, wir könnten jetzt eine Riesendiskussion über den Begriff machen. Aber das Spannende ist, wir haben keinen Begriff. Ob wir sie jetzt Assistenten nennen.
Okay.
Aber eine der ersten Aufgaben muss eben sein, dass wir einen Begriff finden, weil erst wenn wir im Kopf etwas haben, um damit denken zu können, dann werden wir merken, was die fundamentalen Auswirkungen sind. Also, stellt ihr vor, also, jetzt der Assistent, dann, sehr schönes Beispiel. Jetzt gibt es Dichtungen zum Beispiel. Dichtungen haben nur gedichtet früher. Die waren dumm. Heute können sie fühlen, ob gewisse Flüssigkeiten von A nach B, also sprich sie, durchdringen. Sie können entsprechend eine Aktion auslösen, also eine Meldung abgeben, dass die Dichtung unsicher ist, der Druck auf der einen Seite zu hoch und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir das als Assistent bezeichnen können. Auf jeden Fall ist es nicht mehr ein Ding. Und dieses Ding, und deswegen, ich hasse diesen Begriff Internet of Things, weil wir damit nie begreifen werden, dass wir eigentlich ein Multi-Agenten-System haben, also kleine, viele einzelne Agenten, die komplett neue Handlungsmuster angeben können. Fundamentale, das ist auf einer sehr philosophischen Ebene eigentlich, was dort passiert. Wir können Dinge haben, die handeln. Und das geht natürlich so weit, dass wir ein ganz neues Recht brauchen, um die zu, wir würden das natürlich sofort regulieren wieder nennen. Aber genauso, wir brauchen ein Recht einfach allein, um Haftungsfragen darzulegen. Mhm. Heute haftet immer derjenige, der das mal entwickelt hat. Aber wenn man sich vorstellt, dass diese Agenten zwar ursprünglich mal einen Algorithmus hatten, um eben Handlungen auszulösen, aber dann über ganz viele andere Dinge gelernt hat oder Agenten gelernt hat über ihre Umwelt. Und die Frage ist, wer den Fehler gemacht hat, ist eigentlich fast nicht mehr rausfindbar. Wir immer noch mit dem Sachenrecht könnten wir das lösen. Und das Gleiche, wie wir das bei Tieren ja auch gemacht haben, Tiere waren früher auch Sachen, haben wir das Schutzgesetz eingeführt und irgendwann werden wir auch ein, wie wir auch immer das Gesetz nennen werden, ein Multiagentengesetz, ein Assistenzgesetz und so
weiter. Ja, ja.
Und das Spannende ist, das haben wir vor über 20 Jahren geführt, die Diskussion, und wir sind ehrlich gesagt noch kein Deut weit. Wir sehen jetzt endlich die Ausprägung.
Ja.
Aber was wir heute unter Digitalisierung diskutieren, das sind so kleinste Ansätze. Wir sind immer noch im Stadium, wir ersetzen den Film durch einen Chip und glauben dann, das Urheberrecht wäre das Gleiche.
Ja, ja. Hast du eine Ahnung, was das liegt, dass wir jetzt noch nicht einen Schritt weiter sind?
Guck mal, ich finde es deshalb schön, dass wir jetzt auf dieser Stufe diskutieren. Wenn wir nicht mal ein Wort haben, wie sollen Leute überhaupt anfangen, darüber nachzudenken, wenn wir nicht mal einen Begriff haben? Erst, wir können ja erst über etwas nachdenken, wenn wir einen Begriff haben.
Das, ja, stimmt, ja.
Ja, das ist ja, wir gehen ja jetzt sehr stark in die Philosophie rein. Können wir denken über Dinge, die wir nicht beschreiben können?
Ich würde sagen. Nein, das geht nicht, ja. Das war's ja die Vorstellung. Und auf der einen Seite ist man teilweise ziemlich schlampig mit den Begriffen, verwendet sie nicht wirklich in der Definition. Und auf der anderen Seite macht es das natürlich sehr, sehr schwierig, ja. Mit
und jetzt war's auch, warum ich damals eigentlich gar nicht wusste, was ich bei meiner Dissertation gemacht habe. Ich habe nämlich eigentlich zwei neue Begriffe eingeführt.
Ja.
Die eigentlich uns erst einen Denkrahmen gaben, um diese digitale Transformation verstehen zu können. Und der erste, wo ich eigentlich glaubte, der wäre wesentlich wichtiger, nämlich diese Eigenschaften digitaler Medien oder Technologien, das ist heute noch Neuland. Und der zweite Begriff, eben Denken in Geschäftsmodellen, um eben diesen Wandel zu beschreiben auf Unternehmerebene, der ist wenigstens, hat sich einigermaßen durchgesetzt. Aber für mich fundamental für unsere Gesellschaft ist eigentlich, verstehen wir es, wenn Dinge eben handelnde Agenten werden mit einem beschränkten Bewusstsein? Weil das eben, wir haben diesen Dichtungsring gerade erwähnt.
Ja.
Der hat ja Fähigkeiten, die wir als Mensch nicht haben. Der hat also Sinne für gewisse Zustände, die wir nicht haben als Mensch. Deswegen kann man fast sehen, der hat ein Bewusstsein. Er kann nämlich mit seinen beschränkten Sinnen seine Umwelt wahrnehmen und daraus handeln. Und das ist eigentlich die Definition von Bewusstsein. Das ist sehr philosophisch. Und der zweite Begriff ist eben, wie wirkt sich das dann eben auf Unternehmen aus? Und da merkt man eben sehr schnell, man kann das in der heutigen Produktlogik bleiben. Das ist so Digitalkamera à la Canon. Oder man kann eben sagen, ja, ein digitales Foto, was die Eigenschaften hat eben von einem handelnden Agenten. Wenn ich das in die Cloud gebe, dann können Fotos untereinander Informationen austauschen, sich neue Fotos bilden, Panoramafotos, Historien von Bildern darstellen, mit Gesichtserkennung. Aber die Idee, dass es dann einen Urheber noch gibt des einzelnen Bildes, ist natürlich schwierig, wenn dann irgendwie 1.000 oder 10.000 Bilder in ein Modell des Opernhauses in Sydney kommt. Einzelne Werk eigentlich untergegangen ist. Aber erklärt das mal einem Politiker, der berechtigt, der aus einer Zeit kommt, ja, oder keiner weiß, wie man Urheberrechte in solch einer Welt schützt, auf jeden Fall nicht so, wie die EU als das gerade macht.
Machen wir gerade an dem Punkt weiter mit der KMU, also die Herausforderungen, die jetzt mit, sagen wir, mit der Digitalisierung sind. Und wir haben da, also es ist schwierig fassbar, ja, weil wir noch nicht die Begriffe haben. Was haben Sie denn sonst noch so für Herausforderungen jetzt mit dieser Digitalisierung, sprich auch digitale Transformation?
Also das Erste ist eben wirklich verstehen, was sind diese neuen Medien und was für Eigenschaften haben die. Und wir müssen Abschied nehmen von solchen Ideen, dass es so Superintelligenzen gäbe oder Channel AI. Wir diskutieren heute viel zu sehr in der Zukunft, anstatt zu fragen, was geht heute? Bilderkennung funktioniert. Das heißt, kann ein KMU das für Qualitätskontrolle verwenden? Kann quantitative Daten irgendwelche Pattern zu sehen? Zum Beispiel, wir haben ja jetzt über drei Interviews über Heizung gehabt. Kann ich Ausreißer sehen, wenn ich die Daten von allen meinen installierten Heizungen sehe? Das sind Sachen, die ich heute schon machen kann. Und ich kann die machen, eben indem ich das dem Kunden einfach einen Service anbiete und ihm die Daten anbiete, ohne aufgearbeitet zu sein. Ich kann dann vorwärts integrieren und ja so eine Art Contracting anbieten, das ist eigentlich auch noch nicht revolutionär. Oder ich mache sogar ganze Energiesysteme, wo ich Wärme, Strom und so weiter miteinander verbinde, wo sich alles versucht, dann eben dezentral zu regulieren. Ich glaube, der entscheidende Schritt ist, Digitalisierung hat sehr viel unterschiedliche Horizonte. Und man sollte als KMU zumindest mal die heutigen Prozesse sich angehen und gucken, was könnte ich mit den bestehenden Technologien machen. Und Horizont 2 eben überlegen, kann ich mehr oder weniger in dieser Wertschöpfung übernehmen. Aber das ist immer noch in der Logik des heutigen Geschäftsmodells. Und das ist, was KMUs unbedingt machen müssen heute und jetzt.
Das sind jetzt die Chancen, die entstehen können. Die Risiken, wo siehst du Risiken?
Ja, nichts tun.
Ja.
Ja, wir können ewig jetzt über Risiken reden.
Ja.
Das ist so das typische deutschsprachige Raum. Jeder, der Mobiltelefon hat, hinterlässt Datenspuren. Punkt. Jeder, der ein neues Auto fährt, hat eine Notfalleinrichtung drin, die ihn retten wird, wenn sein Airbag aufgibt, weil er irgendwo einen Unfall in einer abgelegenen Gegend macht. Punkt. Mhm. Dass er damit aber auch Daten hinterlässt, wo sein Auto war, mit welcher Geschwindigkeit er gefahren ist und damit er sich natürlich selbst belasten kann, ist auch klar. Aber die Frage ist, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, dann können wir entweder aus China oder aus Amerika die Dinge übernehmen, aber selber haben wir keine, ja, spielen wir keine Rolle drin. Deswegen nichts tun ist das größte Risiko.
Okay, schauen wir uns gerade mal an mit Digitalisierung nochmal zu dem Thema Geschäftsmodelle. Also wenn ich jetzt mich als KMUler mit dem Thema Digitalisierung beschäftige, wie wirkt sich das jetzt auf Werte und Team aus? Hast du da ein Beispiel auch gerade dazu?
Der erste Punkt ist, eigentlich sind KMU sehr prädestiniert dazu, eben diesen Wandel mitzumachen. Warum? Weil sie immer eigentlich eine Wertegemeinschaft waren, um etwas umzusetzen. Weil ein Familienunternehmen, das wird anders geführt. Und es war immer schon das Thema Nachfolgeproblematik. Plötzlich kamen Leute anders rein. Und es gibt so wunderbare Beispiele wie Blumer Lehmann in der Schweiz, ein führendes Holzbauunternehmen, was bis vor kurzem eine Division hatte, die Timbercoat hieß. Die haben Holzmaschinen programmiert. Mhm. Weil Holz ist einer der spannendsten Digitalisierungsprodukte, weil es exakt bearbeitbar ist mit Holzbearbeitungsmaschinen und damit natürlich den ganzen Bau revolutionieren kann. Und der Bau ist eigentlich immer noch wie vor 100 Jahren. Man schippt, man baut vor Ort, hat keine Vorfertigung, eine geringe Vorfertigung und baut eigentlich ein Gebäude im Regen an dem Ort, wo es sein muss. Und mit Holz kann ich natürlich eine Vorfertigung machen. Und was Jahre oder ein Jahr auf der Baustelle vor Ort im Regen stattfindet, kann ich auch in 12 Wochen mit Holzbau machen. Mhm. Aber am Ende ist es Holzbau. Aber durch Digitalisierung eben erst ermöglicht, weil ich die ganze Planung eben machen kann. Die Maschinen können das bearbeiten. Ich habe ein 4D-Verfahren. Das heißt, ich plane nicht nur 3D, sondern auch noch die Zeitaspekte, wie es aufgebaut werden muss. Das ist natürlich prädestiniert für den Holz- oder Metallbau.
Ja, jetzt zum Team. Das heißt, ich brauche dann auch, sagen wir, entweder Mitarbeiter, die sich neu einarbeiten mit der Software zum Beispiel, um die dementsprechenden Produkte, zum Beispiel dem Holzbeispiel, zu produzieren. Aber die Werte müssten sich doch nicht ändern, oder? Wenn ich da, sagen wir, den Kunden im Mittelpunkt habe, ja, wenn ich da aus Kundensicht denke, dann bleibt ja der erhalten, trotz Digitalisierung.
Was sich aber ändert, sind natürlich die Kompetenzen. Also früher hat der Schreiner sehr viel vor Ort oder in seiner Werkstatt händisch hergestellt. Heute ist er eigentlich ein Programmierer von Holzbearbeitungsmaschinen. Mhm. Das widerspricht natürlich dem Verständnis von sehr vielen Schreinern, was auch berechtigt ist. Und die gehen dann eben genau in die rein handwerkliche Fertigung rein. Das ist ja absolut in Ordnung. Aber jeder muss wissen, wo passt der rein. Und heute ist eben die Arbeitsvorbereitung ein ganz entscheidender Teil und da brauche ich eben andere Kompetenzen als früher, wo jeder wirklich mit dem Hobel alles selber bearbeitet hat.
Ja, wenn wir gerade bei dem Beispiel, okay, ja, weitermachen noch mit dem Ertragsmodell, also Einkommensquellen, was kann dadurch die Digitalisierung entstehen? Also ich denke da zum Beispiel, angenommen, ich habe dieses eine Kompetenz aufgebaut, dann könnte ich ja das zum Beispiel anderen weiter schulen zum Beispiel. Das wäre dann etwas außerhalb, was noch einen neuen Bereich, neues Geschäftsfeld aufmachen würde, wenn also dann in Norddeutschland Schreiner das auch machen möchten. Siehst du noch weitere Möglichkeiten?
Das ist natürlich, das Problem an der Digitalisierung ist halt eine andere Ökonomie. Das heißt, wenn man einmal digitales Wissen oder Wissen in digitaler Form erarbeitet hat, dann kann ich es weitergeben, ohne dass ich variable Kosten habe. Das heißt, das widerspricht natürlich der heutigen Logik der meisten KMUs, die eben eine lokale Verbindung haben, weil sie eben Produkte haben, die nur eine gewisse Distanz reisen können, die Kundenkontakte haben, die lokal sind. Digitale Produkte sind per Definition, können sie global verwendet werden. Das heißt, Blume Lehmann eben mit seiner Timbercode ist auch immer die Frage, ja, programmieren Sie auch für andere Holzbauunternehmen sowas? Ist das ein Geschäftsbereich? Gibt es überhaupt genügend Programmierer aus diesem Bereich? Ja, können Sie die einfach so teilen oder wie funktioniert das eigentlich? Aber das Spannende ist, da Sie durch ihre Kompetenzen in diesem Bereich einen sehr speziellen Freeform-Holzbau entwickelt haben, haben sie nach Korea geliefert, sie haben Moscheen in London gebaut, in Holzformen, die eben nie möglich waren. Und das ist ja schon spannend. Ein Unternehmen, was irgendwo im platten St. Gallerischen, irgendwie bei Großsau liegt, kann plötzlich global mit den Schweizer Löhnen exportieren. Ja, also das ist, glaube ich, für ein KMU plötzlich eine riesen Herausforderung, aber natürlich auch eine riesen Chance.
Ja, ich denke da, was die Digitalisierung betrifft, ich habe so eine Kundin, die Kommun-Coaching anbietet und Kunden weltweit hat, schon betreut, also deutschsprachige Kunden, Deutschland, Österreich und Schweiz, und sie berät jetzt mit Skype, ja, zum Beispiel, ja, so ist, diesen Speisetest, das ist ein verschicktes Labor. Aber dann die anschließende Beratung, die muss dann nicht mehr vor Ort hier in der Nähe von Zürich sein, sondern man trifft sich hier drüber und da kannst du noch was erklären, auch vormachen und zeigen. Ja. Also auch eine Möglichkeit, ja, über den Rahmen hinaus, über die Landesgrenze hinaus dann tätig zu sein, ja, mit diesen Werkzeugen, die heute zur Verfügung stehen.
Das ist ein typischer Horizont-2-Innovation. Die ist ja nicht Rocket Science, sie skaliert ja auch nicht ihr Geschäft, aber sie muss wenigstens nicht reisen. Ja. Trotzdem das Marktsegment drüber. Bei mir ist es genauso. Ich schreibe ja einen englischsprachigen Blog, businessmodelinnovation.com, im Moment zu wenig Zeit. Aber so habe ich Aufträge in Seattle gehabt, in Australien, Estland, Schweden. In Schweden war das einzige nicht, weil Schweden sprach in Estland, Spanien. Ja, plötzlich stehen uns als Wissensarbeiter, die früher eben an einen Ort gefangen waren, jetzt noch zur Verfügung. Allein wie wir das Interview führen. Ich meine, wir hätten uns auch treffen können. Ich meine, wir wohnen nicht ganz so weit. Du wohnst immer noch in Oster.
Nur in Zürich, ja. Ah, nein, dein Büro hast du in Zürich, ja.
Nicht nur das, wir wären durch den Tunnel sehr schnell da gewesen. Aber weil wir die technischen Mittel haben, können wir jetzt eben, du bist Storyteller, du suchst Inhalte, ich habe Inhalte. Und so können wir unsere Inhalte gemeinsam eben verbreiten. Und vor allem hätten wir Studios dafür bauen müssen. Und das sind diese wandelnden Sachen, die sind nicht revolutionär, aber du kannst dir mit deinen Inhalten plötzlich einen Ruf erwerben, der eben über den Bereich Zürich und Zürich-Umland herausgeht, als Story.
Jetzt schauen wir uns noch ein paar Aspekte an. Digitalisierung, kennst du so, kann man von einem Digitalisierungsgrad in Deutschland und Schweiz sprechen? Also wenn verschiedene Branchen, was weiß ich, Baugewerbe, hast du gesagt, das ist dann nicht so. Handel, Industrie, Handwerk, Gewerbe, Gastgewerbe, Transportwesen. Was kannst du da noch zu sagen, so eine globale Einschätzung oder ja, allgemeine Einschätzung dazu?
Das ist immer so eine Frage, ja, so Maturity-Modelle, also so wie reif ist eine Branche in der Digitalisierung? Ja. Mhm. Frage, ich kann das nicht beantworten, weil wir
okay.
Was auch möglich ist mit diesem Bereich.
Das muss ja jeder für sich selber herausfinden. Ja.
Das Problem ist ja, Branchen, die glauben, sehr digital zu sein, könnten, dann kommt die nächste Stufe, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, und macht es bumm, weg wäre sie. Jetzt stell dir vor, zum Beispiel, die Musikverlage hätten etwas rausgefunden, wie man digitale Musik auf CDs eben den Träger wegnimmt und ihr Digital Rights Management System hätte funktioniert. Also das iTunes wäre von denen gekommen. Wir hätten gedacht, Mensch, die sind ja unheimlich digital geworden. Ja, das, selbst die Stufe haben sie ja nicht erreicht.
Na, erstaunlicherweise, ja, genau.
Ja, das muss eine iTunes wieder sein von außen, wo einer sagt, nein, wir garantieren dir wie sowas. Wir hätten alle 2014 gesagt, super digitale Branche. Ja, dann kam Spotify. Ja, das heißt, gegen was messe ich denn überhaupt ein Maturity-Modell? Ja, wenn das Ziel dahinter, die Reife, nie festgelegt ist, sondern sich weiterentwickelt.
Ach, ja klar, ja.
Also ich meine, das ist so, aber natürlich alle machen Maturity-Modelle und alle klopfen sich auf die Schulter, weil sie jetzt weiter sind. Spannend ist ja nicht die Technologie, sondern die Anwendung der Technologie. Also schönes Beispiel, die Schweizer Post benutzen eine Drohne, um von einer Klinik in die nächste Klinik Proben zu schicken. Ist das jetzt innovativ, Ludwig?
Weiß ich nicht. Früher gab es Hubschrauber zum Beispiel. Also Drohnen sind halt kleinere Hubschrauber. Ja. Klingt so nicht, ja, halt eine neue Technik. Ja.
Genau, aber das Geschäftsmodell hat sich nicht verändert.
Ja.
Amazon hat ein System, das heißt Amazon Flex. Das heißt, immer wenn sie zu viel Nachfrage haben im Bereich Päckchenauslieferung, das ist in Amerika immer beim Black Friday, dann können Privatleute sich bei Amazon melden, kriegen eine Smartphone-App, fahren beim Lager vorbei, kriegen ihr Auto vollgeladen mit Ware und dann fahren einfach dem Smartphone hinterher, wo sie die Pakete abzugeben haben. Ui. Und dann müssen sie die einfach vor die Türe stellen oder hochbringen, fotografieren sie und schwupp. Technologisch ist das keine Innovation. Smartphone mit einer Wegbeschreibung und einer Fotografie-App, ich meine, das ist null Rocket Science. Im Logistikbereich ist das eine Innovation. Ja. Nämlich das Hauptthema ist, diese Peaks wegzuarbeiten, ja. Sind sie gut. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, was kommen wird. Und das wird ja die große Herausforderung sein. Was wir alle unterschätzen, ist, glaube ich, den Logistikbereich, was dort schon alles passiert ist. Also wenn man heute Lagerhäuser anguckt, wie die organisiert sind, wie schnell geliefert werden kann, die würde ich sehr weit nach vorne schieben. E-Banking, Mobile Banking, Twint, egal wie digital sie sind, verglichen zu dem, was aus China auf uns niederprasseln wird, mit Alibaba Pay und WeChat Pay. Ich glaube, da wissen die noch gar nicht, was passiert. Und das ist genau das Problem. Man denkt, Banken wären digital, aber dann merkt man, das ist ja nur auf das Schweizer Geschäft ausgerichtet und das funktioniert eben überhaupt nicht, weil Apple Pay steht ja auch global an.
Okay. Wie wird's noch unser Leben verändern? Die vorletzte Frage. Wie verändert Digitalisierung unser Leben? Da sind wir ja mittendrin, und sei es jetzt Smartphone. Ich habe jetzt mit zwei Generation Y-Leuten auch ein Interview geführt und habe gefragt, auf was können sie nicht verzichten? Da gab es nur eins, Smartphone. Ja. Das ist täglich zwischen 30 und 40 Mal auf dem Smartphone drin. Also, mit dem, was du bisher so weißt, auch was auch in China so auch so läuft, wie wird sich unser Leben noch verändern? Also ich nehme mir hypothetisch, ja, ist also eine Zukunftsfrage, aber von dem, was jetzt schon da ist, ja, Logistik hast du schon gesagt, ja, permanent, gibt es noch Aspekte, wie sich noch unser Leben verändern wird?
Ja, das ist ja das, da komme ich wieder zu der Diskussion, wenn Dinge intelligent und handeln, das wird der fundamentale Veränderung sein. Wenn wir etwas auf einer Webseite sehen, dann hätte das was mit Digitalisierung zu tun. Viel spannender ist ja, wenn Dinge miteinander selber etwas aushandeln können. Also ja. Was ich Logistik eben so spannend finde, ist, die optimiert sich schon seit Jahren selber. Da weiß kein Mensch, wie, wo, was, wann abgelegt wird, in welcher Reihenfolge in dem Lager, wenn es chaotische Lagerhäuser. Ja. Und Roboter optimieren selber den Weg. Also das heißt, dieses kleine der Gabelstapler wird nicht mit Predictive Maintenance optimiert, sondern komplett ersetzt durch so kleine Boxen, die Regale anheben können und dann an den Ort bringen, wo der Mensch eben etwas rausnimmt. Dinge, die handeln können, das wird der fundamentale Unterschied sein. Es kann sein, dass deine Uhr eben mitteilt deinem Arzt, also ruf den mal an, Der könnte nämlich gerade etwas im Herzen haben. Wir sitzen, ältere Leute sitzen zu Hause mit einem Tablet und sie spielen irgendwelche Sukodos, und wenn sie nicht besonders gut sind an dem Tag, ruft dann zum Beispiel zufällig die Tochter an oder eine Pflegerin kommt vorbei zum Spazierengehen. Wir sind so einfach auf dieses Smartphone ausgerichtet, aber wenn eben Dinge anfangen zu handeln, intelligente Entscheidungen zu treffen, das kann, wird eine viel fundamentalere Veränderung sein als einfach nur so. Und
Sag mal, kann man auch sagen, krass, sag mal, wo soll ein KMUler beginnen, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat? Sondern erste zwei Schritte.
Das erste ist, sich überhaupt nicht um Technologie kümmern.
Ja.
Die Frage ist, was bleibt konstant in Ihrem Geschäft? Was bleibt? Was wollen Kunden immer? Wenn Sie wissen, was Ihre Kunden wollen, müssen Sie sich überlegen, wie Sie dies mit Technologie radikal besser und einfacher machen können. Das heißt, nicht auf Technologie achten, sondern was bleibt in der Branche? Und dann Technologie haben, um dieses besser zu machen. Nehmen wir das Baubeispiel. Kein Mensch möchte länger auf seinem Haus warten, teurer in der Planung werden und nicht das geliefert bekommen, was er bestellt hat. Und das kann man mit Technologie eben und Holzbau extrem viel besser als zum Beispiel mit dem Betonbau. So einfach ist es manchmal.
So einfach ist es manchmal.
Es bleibt und nutzt Technologie dafür und innoviert auf Geschäftsmodellebene.
Das klingt ja mega spannend. Also wirklich spannende Zeiten, die wir jetzt heute leben, ja, durch diese fundamentale Änderungen, die durch die Technik auch passieren, dass wir hier neue Worte, Begriffe zu finden haben. Also eine der spannendsten Zeiten, finde ich.
Ich habe mich ziemlich mit der Frage der Geschichte, Wirtschaftsgeschichte auseinandergesetzt. Und es ist ganz normal, dass wir am Anfang neue Techniken so verwenden, wie als ob sie alte Technologien ersetzen würden. Und erst nach einer Weile verstehen wir, was diese Technologien anders können. Und dann entstehen neue Geschäftsmodelle, Innovationen. Beim Strom hat es über 40 Jahre gedauert. Zwischen Strom war verfügbar bis zur Idee, mit Strom kann ich zum Beispiel 3-Schichten-Betriebe in Firmen haben. Ich kann Fließbandfertigung haben. Heute habe ich 200 Motoren in einem Auto drin. Da hat es ein paar hundert Jahre oder hat es 100 Jahre für gebraucht. Und mit der Digitalisierung wird es etwas schneller gehen. Aber auch dort müssen wir erst lernen, was überhaupt möglich ist.
Hast du noch ein Abschlusswort zum Thema Digitalisierung, Patrick?
Ich glaube, das war es mit dem Kunden. Konzentriert euch auf das, was bleibt. Technologie dafür, um innovative Geschäftsmodelle, um das, was der Kunde wirklich will, herum zu designen.
Vielen Dank, Patrick. Das ist ein ganz spannendes Thema mit der Digitalisierung, weil wir da völlig in neue Sphären, neue Bereiche reinkommen. Ja, liebe Zuschauer, habe ich dich gerade wieder unterbrochen.
Danke euch, viel Erfolg.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es war heute eine weitere spannende Episode mit Patrick Stähler. Digitalisierung ist heute das Thema gewesen, mit diesen Chancen, die entstehen können. Riesige, riesige Chancen. Das einzige Risiko ist eben darin her, sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Also hier nochmal den Aufruf. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Besorgen Sie sich dieses Buch, um in neuen Geschäftsmodellen zu denken, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also ganz tolles Buch. Ja, das war's wieder. Sie finden den Blogartikel unter www.storypower.ch/digital1 und den Newsletter finden Sie unter www.storypower.ch/newsletter. Sie wissen auch, mega geile Geschichten gibt's immer, kann man in meinen Seminaren entwickeln. Und ich verabschiede mich heute. Sie wissen, tolle Stories bewegen die Menschen. Grandios gute Stories bewegen die ganze Welt. Lassen Sie uns die Welt bewegen. Ihr Ludwig Link.